Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden. So, servus, Paps. Wir sehen uns wieder im digitalen Kontext. Schön, dich zu sehen.
Schön, dich zu sehen, lieber Oskar.
Ich könnte nicht glücklicher sein. Wir haben einen Gast, an dem wir lange gearbeitet haben.
Ja,
und heute top-bester Mann, wirklich, von dem wir schon sehr oft berichtet haben in diesem schönen Podcast und auch bei On the Way to New Work, denn diese Folge wird zu 99,9% in beiden Varianten ausgespielt. Es sei denn, Torben wehrt sich am Ende dagegen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es hier sowohl eine Zoomer meets Boomer als auch eine On the Way to New Work Folge wird. Und ja, wir haben die Ehre, Torben Naumann zu Gast zu haben. Und wir haben Torben, wie gesagt, schon oft als Best-Case-Szenario für viele Themen von wie baut man ein Unternehmen, wie führt man auf Distanz, wie baut man als junger Mensch innovative Geschäftsideen. Wo fangen wir an, wo hören wir auf? Viele Dinge, über die wir heute sprechen wollen. Torben hat das mobile Sanitätshaus Mokka Health gegründet, ja, hat mit mir zusammen am Bodensee studiert. Wir sagen ja eigentlich bei Zoomer meets Boomer immer, lieber sollen sich die Leute selber vorstellen. Ich könnte jetzt hier 5 bis 10 Minuten Lobhudelei sagen, aber ja, schön, dass du da bist, Torben, wenn du magst. Stell dich gerne selber vor und dann freue ich mich riesig auf diesen Podcast.
Oder wie wir bei On the Way to New Work sagen, Torben, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
So nämlich.
Kleine Guerilla-Übernahme.
Was für ein Intro. Herr, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich jetzt hier mit euch sitze. Ja, super schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, das nach dem tollen Intro aus. Das ist total lieb. Ja, vielleicht kurz zu mir einfach nochmal. Ich bin Torben, wir kennen uns jetzt aus dem Studium, ne? Schon einige Jahre, sind jetzt wir haben schon unser 10-Jähriges gefeiert quasi. ich bin, wie du gesagt hast, genau, mobile Sanitätshaus gegründet, Mokka Health. Wir sind mobiler Leistungserbringer, das heißt, wir versorgen unsere Kunden mobil bei sich, bei ihnen zu Hause. Das klassische Sanitätshaus kennt man vielleicht, oder von einem Rezept hin und holt dort eben seine Hilfsmittel ab, also Bandagen, Krücken, Rollstühle, Rollatoren, Kompressionsstrümpfe. Wir machen eben nur Kompressionsstrümpfe und haben uns darauf fokussiert und sind in den letzten Jahren ja, ganz toll gewachsen, sind inzwischen echt in einigen Regionen in Deutschland schon unterwegs und das macht unheimlich viel Spaß. Es ist viele Herausforderungen, aber ja, wir haben ein ganz tolles Team aufgebaut in den letzten Jahren. Das macht wirklich ganz viel Freude, gemeinsam irgendwie Gesundheitswesen neu zu denken. Und ja, ich freue mich jetzt heute hier mit euch zu sitzen und das ja, bisschen tiefer reinzugehen.
Ja, schön. Also ich habe das ja auch sehr begeistert begleitet. Du warst ja irgendwie immer ein Vorbild für mich, für viele, auch bei uns im Freundeskreis, dass du einfach gemacht hast, ne? Und jetzt vielleicht das als kleines weiteres Intro noch. Du hast ja dann, nachdem wir zusammen am Bodensee studiert haben, in Paris studiert und dann hattest du ja auch, obwohl es eine ziemlich schwierige wirtschaftliche Lage war, super Angebote, super Jobs, warst vorher in der Beratung und überall tätig, wo man so denkt, wo man tätig sein muss, wenn man so wie wir studiert hat, und hast aber ziemlich schnell gemerkt, dass du nicht wirklich dafür gemacht bist, nur auszuführen, sondern dass du irgendwie machen musst. Und das fand ich irgendwie beeindruckend, dass du es dann auch einfach gemacht hast. Ne? Also für dich war Gründen ja nicht nur eine Option, sondern ich glaube, du hast ziemlich schnell gemerkt, dass das so der Weg ist, wie du am besten funktionierst. Was war für dich da so die härteste frühe Lektion in dem Kontext, wo du gesagt hast, okay, das hat mich besser gemacht. Deshalb musste ich die Entscheidung treffen, sowas Tolles wie Mokka zu gründen.
Ja, das kann ich eigentlich mit der Eingangsfrage von Michael, glaube ich, ganz gut beantworten. Wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin?
Endlich.
Ich habe in den letzten Jahren irgendwie so einen Spruch, der hat irgendwie sehr viel Anklang bei mir gefunden. Und zwar so ein bisschen das im Wandel sein. Also ich muss mich verändern, um der Gleiche zu bleiben. Und das, wenn ich so zurückgucke auf die letzten Jahre und sei es Studium, die Zeit davor, eigentlich von der Schulzeit an bis heute, war immer sehr, sehr viel Wandel. Wenn ich so auf meine Vita zurückgucke, viele Stationen, du hast gerade schon gesagt, Oskar, viele Stationen, auch professionell. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt gewesen, der ja im Kern eigentlich dazu geführt hat oder mir geholfen hat, eigentlich ich zu bleiben. Und ich glaube, das, was ich heute bin und das Unternehmertum steckt in mir. Das habe ich von meinen Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Und ja, irgendwie die ganze Zeit mitgezogen, aber wusste es nicht so richtig. Und dafür eben, ich musste mich verändern, um wirklich zu mir zu finden und deswegen viel ausprobieren. Also aus dem Studium heraus alle möglichen Stationen durchlaufen. Ich war erst in der Wirtschaftsprüfung als Praktikant, dann als Werkstudent bei Ernst & Young in München. Und dann habe ich verschiedene Sachen einfach ausprobiert, weil mir ja alles immer sehr viel Spaß gemacht hat, auch rückblickend. Also ich habe wirklich auch viele Dinge mitgenommen, die heute total viel Sinn ergeben. Aber in dem Moment dann immer irgendwann gemerkt, hier komme ich jetzt nicht mehr weiter. Also über akademische Arbeit und Forschung am Lehrstuhl bis hin zu Beratungstätigkeiten, Agenturarbeit im Ausland, kleines Startup in Frankreich, größeres Scale-up aus Madrid, Industriekonzern aus Deutschland, also wirklich viele ganz verschiedene Sachen, ganz bunter Blumenstrauß, der mir wirklich auch viel gebracht hat, also wo ich viel gelernt habe, der aber immer oder jede Station dazu geführt hat, zu merken, ja, hier fehlt mir irgendwas und irgendwas hier passt mir nicht so gut. Ich kann hier kein guter Arbeitnehmer sein, sondern ich habe einfach einen großen inneren Antrieb, was aufzubauen, was meinem Denken entspricht. Und das kommt mit Sicherheit dadurch, dass ich das einfach so mitbekommen habe von meinen Eltern. Also ich glaube, das ruht schon in einem irgendwie so ein Unternehmergehen. Das kann man sich sicherlich auch antrainieren, klar. Ich glaube, jeder hat das Zeug, Unternehmer zu sein. Aber das war für mich, wenn ich so zurückschaue, auf jeden Fall ein ganz großer Antrieb zu sagen, ich muss jetzt irgendwie ein eigenes Projekt starten und ich möchte was Eigenes auf die Beine stellen.
Vielleicht kannst du uns noch einmal da diese Verbindung auch Eltern und dem, was du heute machst, nochmal erzählen, denn das war ja nicht dein Plan, in dieses Feld zu gründen. Du hast ja auch ganz, ganz andere Ideen gehabt. Wann ist bei dir so der Moment gereift, dass du dich dort selbstständig machen möchtest, in dem Bereich mobiles Sanitätshaus?
Als Familienunternehmer dann auch noch, was ja auch eher konservativ ist.
Ja, also hätte mich wahrscheinlich vor 15 oder 20 Jahren gefragt, hätte ich geschworen, dass ich auf jeden Fall nicht ins Gesundheitswesen möchte und erst recht nicht ein Sanitätshaus aufmachen möchte.
So wie Oskar geschworen hätte, nicht in die Werbung zu gehen.
Oh Gott, ja.
Ja, wie das dann oft so ist. Also ich bin branchenfremd, aber ich bin der Branche eigentlich nicht ganz fremd, weil meine Eltern oder unsere Eltern, muss ich eigentlich korrekterweise sagen, von meiner Schwester und mir, hatten ein Sanitätshaus, in dem ich mit groß geworden bin. Also ich habe da als Jugendlicher schon ausgeholfen, damals noch Umlage gemacht, Reifen gewechselt auf den Autos im Fuhrpark, Autos geputzt und dann, als ich ein bisschen älter war und Führerschein hatte, auch mal Sachen ausgeliefert und bei Kunden auf- und abgebaut. Deswegen
Halle neu gestrichen.
Ja, solche Sachen, genau. Deswegen, das ist, da gab es schon einige Berührungspunkte, aber wie ich dann eben erzählt habe, hat es mich dann erstmal in eine ganz andere Richtung gerissen und als ich dann aber an dem Punkt war, bei meiner letzten professionellen Station und ich gemerkt hatte, jetzt muss irgendwie was Eigenes kommen, gab es dieses Projekt im Kern schon, also diese mobile Kompressionsversorgung. Die Idee kommt von unserer Mutter, die hat das vor gut 12 Jahren schon mal, knapp 13 Jahre sind es jetzt, schon mal ins Leben gerufen, in einem ganz kleinen Format und dann aber wieder verworfen. Und zu dem Zeitpunkt vor 4 Jahren, als ich dann an dieser Stelle war, zu sagen, jetzt möchte ich gerne was Eigenes aufbauen, waren eben schon meine Mutter und meine Schwester zusammen in diesem Kontext unterwegs und haben quasi die Vorform von dem, was heute Mokka ist, zusammen ins Leben gerufen. Und ich bin dann dazu gestoßen mit meinem bunten Blumenstrauß an Fähigkeiten und Erfahrungen aus dem In- und Ausland und hatte eben dann relativ schnell eine klare Vision, wo das hingehen kann. Und so ist dann Mokka entstanden.
Und hast deine Mutter und deine Schwester erstmal ein bisschen wuschig gemacht.
Ja, das war in der Tat relativ, es war eine lustige Herausforderung. Mhm. Ich meine, ihr kennt es ja auch, Vater und Sohn. Jetzt sind wir auch noch fast die ähnlichen Generationen. Ich bin ja so ein bisschen das Bindeglied zwischen euch beiden als Generation Y. Aber mit meiner Mutter war es ähnlich. Da war es dann Generation Y und Boomer. Und ja, das ist natürlich auch ein Generationsthema, das kennt ihr nur zu gut, wenn man da aufeinander trifft. Und dann zusätzlich noch mit der großen Schwester. Das ist natürlich eine krasse Herausforderung. Also wie trennt man dann auch Arbeit und das Privatleben? Wir haben dann auch natürlich alle irgendwie unsere Partner und die wollen nicht permanent nur von Arbeit hören. Also auch wenn man dann privat zusammenkommt. Da haben wir dann relativ schnell klare Regeln aufgestellt, um bei der Arbeit war Mama dann nicht mehr Mama, sondern Dörte. Und das war dann halt so ganz einfache, im Prinzip ganz simple Regelungen, die aber geholfen haben, da irgendwie einen guten Weg zu finden.
Lass uns, bevor wir gleich mal auch in die Besonderheit eures Ansatzes, also ihr seid eine Remote First Company, aber vielleicht einmal nochmal ganz kurz, weil es hört sich so, ja, Bandagen. Unsere Hörer und Hörer, glaube ich, beider Podcasts wissen nicht alle genau, was das ist. Da steht ein ziemlich großes Thema dahinter, was sehr, sehr viele Menschen, ich glaube, zum Großteil Frauen belastet. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, was so der Hintergrund eures Produktes ist, das ihr
habt. Also, total gerne. Wir sind, ich habe eben schon kurz gesagt, wir sind ein mobiles Sanitätshaus. Das klassische Sanitätshaus ist ein Ladengeschäft, wo man reinläuft. Bei uns ist eben umgedreht. Also wir haben kein Ladengeschäft, sondern kommen zu unseren Kunden nach Hause und wir machen eben nicht Rollstühle, Rollatoren, Bandagen, Einlagen etc., sondern eben nur Kompression. So, und bei Kompressionsstrümpfen gibt es ein paar Unterschiede. Also wir machen nicht die Kompressionsstrümpfe, die man sich anzieht, zum Beispiel zum Fliegen oder zum Sport machen. Die gibt es natürlich auch. Wir haben uns wirklich fokussiert auf flach gestrickte Kompressionsstrümpfe. Also Flachstrick ist in dem Sinne einfach nur wirklich die Strickart. Die werden flach in der Maschine gestrickt und dann zusammengenäht. Und die werden eingesetzt für zwei Krankheitsbilder im Grunde zur lymphatischen Versorgung. Das heißt, wir haben zum einen das Lymphödem, was damit behandelt wird, und das Lipödem. Das Lymphödem kennen die meisten, zumindest alle, die schon mal in irgendeiner Form operiert wurden. Das unterschreibt man in der Regel im Krankenhaus, dass das eins der Risiken ist, wenn ein Lymphgefäß oder die Lymphbahn verletzt wird, ist irreparabel, irreversibel. Das heißt, man ist dann auf Kompressionsstrümpfe angewiesen. Das betrifft in Deutschland ungefähr, dass die Studienlage nicht ganz eindeutig, also 3 bis 4 Millionen Menschen, die das tragen müssen oder eben von einem Lymphödem leiden. Beim Lipödem ist es ähnlich tatsächlich. Lipödem ist der wissenschaftliche Stand leider nicht so weit, wie er sein sollte, wie, das muss man leider sagen, oft bei Frauenkrankheiten ist. Ist es nämlich so, dass Lipödem fast ausschließlich Frauen betrifft. Man sagt aktuell 99%. Es gibt ein paar Fälle, wo auch Männer betroffen sind. Wie gesagt, die Studienlage ist noch nicht ausreichend, um das genau zu differenzieren. Aber der Tonus ist eigentlich so, man sagt, es betrifft nur Frauen und von den Frauen jede 10. Frau. Das heißt, in Deutschland sind 4 Millionen Frauen betroffen von einem Lipödem. Und gut, die Hälfte davon weiß nicht, dass sie betroffen sind. Ebenfalls chronische Krankheit kann man... Die beste Chance auf Heilung, quasi von der Kompression loszukommen, ist eine Operation, die sogenannte Liposuktion, in der das krankhafte Fett abgesaugt wird. Also beim Lipödem spricht man von einer Fettverteilungsstörung im Prinzip. Das ist krankhaftes Fett, was der Körper nicht abbauen kann, was sich immer vermehrt und eben dazu führt, dass man im Alltag sehr stark eingeschränkt ist, starke Schmerzen hat. Es fühlt sich ein bisschen so an, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr ein Gewicht in den Armen haltet und die Arme ausstreckt, irgendwann tun die Arme weh und fangen an zu zittern. So ist es ungefähr in den Extremitäten bei Lipödem Betroffenen.
Das heißt also, eine ganz schön große Zahl von Menschen sind betroffen. Das zweite Krankheitsbild, wie du gesagt hast, 99% Frauen. Wird nicht so richtig drüber gesprochen, ist auch, glaube ich, ein Thema, wo Scham eine Rolle spielt und so weiter. Und ihr habt eben mit Mokka Health eine frische, junge, tolle Marke gegründet, wo aber auch fast ausschließlich oder ausschließlich Frauen dann auch die Besuche vor Ort machen. Das ist ja so ein bisschen eure Idee. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen auf den Kontext, wie ihr arbeitet. Ihr habt das im Prinzip Remote First aufgebaut, weil ja auch die Leistungserbringung remote, beziehungsweise ja, auf der Fläche passiert und nicht irgendwo in einem Standort. Erzähl mal ein bisschen, was das mit sich bringt, wie ihr auf dieses Modell gekommen seid, auch vielleicht deine private Rolle, denn du hast dich quasi ja auch ein bisschen deiner Frau angepasst, was den Wohnort angeht. Du arbeitest in Deutschland, lebst aber in, darf ich das sagen, Paris. Also ein sehr, sehr moderner Ansatz und wir sind sehr gespannt, das mal von dir nochmal zu hören. Ja.
Ja, also absolut richtig ist, man, heute würde man sagen, remote first. Im Prinzip sind wir 100% remote. Ich sage aber immer, wir sind eigentlich hybrid, weil am Ende ist das, was wir machen, ein Handwerk. Deswegen haben wir immer eine sehr, sehr physische und menschliche Komponente, die dazugehört. Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also ja, ist auch privat getrieben, weil ja, ich habe mich meiner Frau quasi angeschlossen sozusagen. Wir leben in Frankreich, in Paris und ich pendle halt immer zwischen Deutschland und Frankreich. Das heißt, ich bin auch regelmäßig hier. Ich verbringe so ungefähr die Hälfte meiner Zeit eigentlich in Deutschland, weil dann Teamtreffen anstehen, also einmal im Quartal, aber ich eben die Zeit auch gerne nutze, mit meiner Schwester gemeinsam dann eben hier zu arbeiten und es ganz abgesehen auch einfach privat ganz schön, weil ich habe hier meine Wurzeln in Deutschland, in unserem Heimatort sitzt unsere Firma und das heißt, ich bin einfach auch ganz gerne hier und genieße Natur und sehe gerne ja mein Umfeld wieder. Und genau, es hat aber viele Vorteile, viele Herausforderungen, dieses Setup. Jetzt mal ganz auf die Arbeit fokussiert, also ein großer Vorteil von dem mobilen Ansatz ist eben, dass wir ist einfach convenient. Also es ist für unsere Kundinnen ist es natürlich ein enormer Komfort, dass sie nicht auf die Suche gehen müssen nach einem Sanitätshaus. Dann gibt es vielleicht in ländlicheren Regionen keins. Dann müssen sie irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde ins Auto setzen. Das ist erstmal sehr stressig, mal abgesehen davon, dass für die Arbeit, die wir machen, von Nachteil ist im Grunde. Ich habe eben gesagt, wir machen Kompressionsstrümpfe. Richtigerweise machen wir keine, sondern wir vermessen Kompressionsstrümpfe. Die Kompressionsstrümpfe selber werden hergestellt von großen produzierenden Unternehmen in Deutschland. So eine Handvoll, die das machen, das sind eben Medizinprodukte. Das heißt, sie sind stark reglementiert und starke Auflagen. Das kann man jetzt nicht einfach so produzieren. Aber die müssen eben individuell angefertigt werden und dafür braucht es uns. Das heißt, wir fahren zu den Kunden nach Hause und vermessen die vor Ort. So, und das hat, du hast schon ein paar Punkte angesprochen, gerade Michael Scham ist da ein großes Thema. Natürlich, wenn man bei sich zu Hause ist, in seinem gewohnten Umfeld, ist es deutlich angenehmer, sich auszuziehen und vermessen zu lassen von einer im Grunde ja fremden Person, als wenn du in einem Sanitätshaus, in einem Ladengeschäft stehst und dich in der Kabine ausziehen musst. So, da hast du erstmal vielleicht nicht den Platz, dann ist es ja vielleicht kühl, steril, dann geht vielleicht mal die Tür auf, weil sich jemand geirrt hat in der Kabine. Also das ist schon ein großer Stressfaktor, den wir einfach nehmen, weil wir in einem häuslichen Umfeld sind. Und dann hat es aber auch einfach Vorteile für unsere Arbeit, weil wenn wir bei den Kunden zu Hause sind, sehen wir einmal den Lebenskontext. Wir sehen, ob da Katzen rumlaufen, ob die vielleicht Kinder haben, wie sie sich irgendwie ihr Alltag gestalten. Weil das hat alles Auswirkungen darauf, wie wir Kompression beraten und wie wir sagen, was vielleicht am besten zu den Bedürfnissen passt. Das ist einfach Kontext, der über Versorgung entscheidet. Und dann gibt es noch aus medizinischer Sicht ein Punkt, der auch nicht ganz relevant ist. Und zwar einfach, wenn du in einem gewohnten Umfeld bist, bist du weniger gestresst im Normalfall, zumindest weniger gestresst als in einem Ladengeschäft vielleicht. Und das führt dazu, dass dein Körper aus biologischer Sicht auch entspannter ist. Das heißt, dein Cortisol-Level piekt vielleicht nicht so krass, als wenn du in so einer Ladensituation bist. Und das Cortisol-Level hat einen Einfluss auf deine Gewebefestigkeit. So, das heißt, wenn du entspannter bist, dann hast du vielleicht auch ein natürlicheres Messergebnis einfach vor Ort. Und das heißt, abgesehen davon, dass es convenient ist, das ist auch aus unserer Sicht für die Versorgungsqualität ein großer Vorteil. Und für uns aus unserer Sicht ist es einfach das, was jetzt gerade auch notwendig ist, eben Versorgung dahin zu bringen, wo sie gebraucht wird, weil wie auch in allen anderen Branchen oder in vielen Branchen, gerade in den handwerklichen Branchen, ist bei uns auch Fachkräftemangel ein großes Thema. Das heißt, die Spezialisierung zu den Leuten zu bringen, ist aus unserer Sicht der richtige Weg, weil die Leute zu den Spezialisten zu holen, ist wahrscheinlich deutlich aufwendiger und mit den Entwicklungen, die wir gerade auch so sehen, deutlich schwieriger in Zukunft.
Ja, also du hast ja im Prinzip in den letzten Jahren mit deiner Schwester zusammen aus einem Zwei-Frau Ansatz, ne? Mutter, Tochter, ein richtiges Unternehmen gebaut, eine richtige Marke gebaut. Also die Industrie nimmt euch ernst. Ihr kriegt sehr, sehr gutes Feedback von euren Kundinnen. Und ja, du hast ja auch eine, ich durfte ja ein, zwei Mal bei Workshops bei euch dabei sein. Ein ganz, ganz tolles Team, die aufgebaut. Ihr habt euch ein tolles Team aufgebaut. Du nutzt all das, was du in deinem Studium gelernt hast, bist super neugierig auf neue Ansätze, arbeitest stärkenorientiert, hast es wirklich geschafft, eine Kultur zu bauen, obwohl euer Team sich ja eben nur viermal im Jahr quasi zusammensieht. Erzähl mal so ein bisschen aus dem Führungsalltag eines Unternehmens. Ja, wie viele Leute seid ihr jetzt? Fast 20, glaube ich, ne, oder?
Wir sind jetzt 18 und ein paar sind noch in der Pipeline, je nachdem, wann wir die Folge ausstrahlen.
Ja, sehr schön.
aus Führungssicht, aus kultureller Sicht, ich bin da selber mal wieder total. Ja, ich muss ja manchmal einen Schritt zurück machen und einfach nochmal gucken auf das, was wir geschafft haben. Weil das war eine große Herausforderung. Also natürlich haben wir das Hybrid oder Remote First aufgebaut. Aber von Anfang an ist das natürlich immer ein Thema gewesen. Wie finden wir Leute, die zu uns passen, um überhaupt erstmal eine Kultur aufzubauen? Weil, wenn man ehrlich ist, hat man zu dritt als Familie noch nicht unbedingt eine Kultur aufgebaut, sondern vielleicht nur Prinzipien, wie man arbeiten möchte. So, und das war aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Startpunkt. Dieses nicht nur, was wir machen, ist wichtig, sondern auch, wie wir das machen, ist wichtig und ist mir auch einfach wichtig, weil ich auch in meinen Stationen viele Erfahrungen gemacht habe, die mir, wie gesagt, auch nicht so gut gefallen haben, die ich besser machen wollte oder anders machen wollte. Naja, und mit der Einstellung sind wir reingegangen und haben im Grunde so die ersten Mitarbeiter, die wir gefunden haben, waren tatsächlich schon Kunden zu dem Zeitpunkt. Und das heißt, die hatten schon sehr, sehr große Motivation, eine Leidenschaft für das Thema, auch einen Berührungspunkt für das Thema. Und das war ein sehr, sehr guter Startschuss, weil wir waren dann den ersten Schwung, den wir eingestellt haben, das waren drei Außendienstler, wovon eigentlich nur einer aus dem Fach war und die anderen Quereinsteiger. Aber Quereinsteiger mit einer Passion und einer Leidenschaft für das Thema. Und das war ein super Startpunkt, um anzufangen, ein bisschen in die Breite zu gehen und Team aufzubauen, Prozesse zu lernen, Erfahrungen zu sammeln. Okay, worauf müssen wir achten? Das heißt, wir haben in den letzten 4 Jahren schon viel dazugelernt an ganz vielen Stellen. Also vom Bewerbungsprozess, welche Fragen müssen wir stellen? Wie bauen wir einen Prozess auf? Wann hören wir auf unsere Gefühle und wann muss man sich vielleicht auch nochmal irgendwie selber einschränken? Das ist ganz spannend, gerade so in dieser Bruder-Schwester-Konstellation, finde ich. Da sind wir haben wir schon sehr, sehr starkes Radar für ich sag mal, Bullshit-Radar und ein sehr, sehr gutes Gespür dafür, wer zu uns passt am Ende. Und da haben wir eigentlich eine ganz klare, jetzt in den letzten 4 Jahren für uns ganz klar rausgearbeitet. Entweder ist das so ein klares Ja, ein Hell Yes oder eben Nein. Also da ist einfach die Distanz, die wir haben in unserem Setup, schon eben ein großer Risikofaktor, wo man vielleicht im normalen Umfeld sagen kann, okay, ich kann das jetzt im Rahmen einer Probezeit jeden Tag beobachten, wie jemand ist, wie er sich gibt. Das haben wir ja nicht, das fehlt uns so ein bisschen. Deswegen haben wir da härtere Kriterien. Einfach für uns in der Auswahl. Und dann muss ich sagen, ist es fast natürlich gewachsen über diesen Ansatz, dass wir größer geworden sind. Dann haben wir von 5, dann haben wir mal 8 und dann 10 und so sind wir langsam wirklich in eine Unternehmensstruktur gewachsen. Und dann kam zum ersten Mal wirklich so Wachstumsschmerz, wo wir gemerkt haben, jetzt sind wir stark gewachsen und unsere Arbeit gibt uns oder der Erfolg von unserer Arbeit gibt uns Recht für, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind, einen richtigen Ansatz haben. Wir ziehen auch mit unserer Art die richtigen Leute an. Und dann kam eben dieser Wachstumsschmerz, dass man sagen muss, okay, jetzt hat man so eine kritische Größe, das muss man jetzt umorganisieren, weil wenn man zu dritt ist oder zu 5, dann geht ganz viel auf dem direkten Weg. Da braucht man nicht wirklich großartige Meetings. Da kann man schnell mal eben telefonieren oder eine Nachricht schreiben, Problem solved. Das geht halt mit 12, 15 Leuten auf einmal nicht mehr. So, das heißt, da haben wir dann angefangen und wirklich so wie am Reißbrett quasi einfach mal eine Struktur aufgemalt, um auch uns einfach in der Führung zu entlasten, ganz aktiv, aber eben auch um Verantwortung zu delegieren und andere aus dem Team mitzuziehen und weiterzuentwickeln. Und das sind immer mal wieder auch Sachen, schiefgelaufen, also an allen, eigentlich in jedem Prozess, den man sich so denken kann, hatten wir irgendein kleines Fuck-up, aus dem wir dann gelernt haben und gesagt haben, okay, so, wir sind aber jetzt noch klein genug, wir schreiben das jetzt einmal auf und bauen dann einen Prozess neu. Also so sind ja eigentlich von Spesenprozess über Zeiterfassung, Urlaubstools, also haben wir eigentlich an allen Ecken und Enden immer einfach erstmal gemacht und ausprobiert und dann gemerkt, okay, wenn irgendwie das nicht funktioniert, müssen wir nachziehen und das neu bauen und anpassen. Und ja, so ist eben auch das Team gewachsen. Jetzt ist es natürlich deutlich professioneller als noch vor 4 Jahren, wenn ich zurückgucke auf Aufbau und Organisation. Was aber seit Tag 1 quasi gleich ist, ist, dass wir uns jeden Montag treffen wir uns in einem Meeting. Das heißt, wir sehen uns jeden Montag, virtuell zumindest, und treffen uns einmal im Quartal mindestens physisch für Fortbildungen, Trainings oder auch einfach mal nur ein Offsite zum Spaß haben und irgendwie zusammen sein. Und so ist es echt ein super guter Mix. Also wir sind immer wieder erstaunt, auch im Team, wie zum einen, wie schnell die Zeit vergeht zwischen den physischen Treffen, die wir haben, und wie wenig das sich danach anfühlt, dass wir wirklich so weit voneinander entfernt sind. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen eigentlich verteilt von Hamburg bis Stuttgart und im Osten bis Leipzig. Und so sind wir irgendwie zerstreut in Deutschland. Da liegen schon ein paar hundert Kilometer zwischen uns. Aber es fühlt sich eigentlich nicht so an. Also das liegt daran, dass wir uns regelmäßig so sehen. Das ist für uns ganz natürlich, dass wir uns virtuell sehen. Und dann aber, wenn wir zusammenkommen, ist es eben auch eine intensive Zeit. Kann sich das ein bisschen vorstellen, wie eine Fernbeziehung. Das ist dann wirklich Quality Time, wenn wir zusammen sind. Wir sind danach auch immer alle platt. Aber das funktioniert für uns eben ganz gut, dieser Mix. Und das macht es für mich natürlich auch privat wiederum bin ich sehr dankbar für, dass eben dieses Setup dazu führt, dass ich eben auch mein Privatleben eben so reibungslos mit meiner Arbeit integrieren kann, obwohl wir am Ende des Tages, und das muss ich eigentlich mal vorstellen, ein Handwerk machen und wir wirklich handwerklich arbeiten. Also und dafür ist es schon echt spannend zu sehen, dass aus meiner Sicht das so gut funktioniert, eben auch remote zu arbeiten und nicht ein Office zu haben, wo man sich jeden Tag sieht.
Ja, ich finde es so beeindruckend, weil wenn man, du sagst, ne, die letzten 4, 5 Jahre, wann du das und wann ihr das gemeinsam aufgebaut habt, ne? Also durch welche Zeit wir gerade gehen, Zeit der Permakrisen, wie viele gerne sagen, wir haben angefangen mit Covid, sind jetzt bei Spritkrisen, durchgehende Wirtschaftskrisen, Kriege, also zum Glück habt ihr Produzentinnen, die in Deutschland sitzen, aber auch ihr müsst logischerweise sehr viel Auto fahren und in der ländlichen Region ist es nicht so leicht, da jetzt unbedingt ein Elektroauto zu machen, die auch nicht günstiger werden, vor allem nicht der Strom. Deswegen, auch da bist du ja durchgehend konfrontiert eigentlich mit einem Umfeld, das politisch, wirtschaftlich, gesundheitlich so maximal dynamisch und anspruchsvoll ist, wie es wahrscheinlich noch nie in dieser kurzen Zeit war. Und ein Thema, wo wir auch öfter im Podcast darüber sprechen, ist, auf diese Unsicherheit produziert Kontrolle. Und das sehe ich bei dir irgendwie gar nicht. Unter anderem durch die Themen, die du gerade schon angesprochen hattest. Ich habe nicht das Gefühl, dass ihr in alte Muster rückt, sondern du eben sehr viel gelernt hast. Ihr alle viel gelernt habt, deine Schwester ja auch, deine Mutter auch, dass ihr eben nicht reproduzieren wolltet. Wie ist so deine Haltung zu Kontrolle und Vertrauen im Alltag durch dieses Setup? Das würde mich total interessieren. Wann greifst du ein? Wann lässt du laufen? Wo brauchst du da vielleicht eine Fehlerkultur? Wie lernt ihr auch aus diesen Fehlern? Weil du sagst ja, ne, jeder Prozess wurde einmal irgendwie umgeworfen. Weil ich glaube, wenn man innovativ sein will in diesem sensiblen Gesundheitskontext, dann muss man so arbeiten wie ihr. Aber was sind da so die deine Regeln, wonach du dich richtest?
Ja, also Vertrauen ist mit Sicherheit die Basis. Grundsätzlich würde ich sagen, ist Vertrauen die Basis für Arbeit. Und bei uns muss es das sein, weil Kontrolle ist eben ganz, ganz schwierig auch, ne? Also selbst wenn ich jetzt kontrollieren wollen würde, Klammer auf, ich bin davon nicht überzeugt, Klammer zu, wäre es bei uns nur schwierig möglich, weil durch unser Setup geht es gar nicht. Das heißt also, Vertrauen war es, haben wir uns von Anfang an auch gesagt, es muss die Basis sein, egal wen wir jetzt holen, wir müssen es auf Vertrauensbasis machen, es muss auf Vertrauensbasis funktionieren. Und aus meiner Sicht funktioniert das unheimlich gut. Das heißt, das sind jetzt irgendwie so Schlagworte, mit denen ich mich eigentlich gar nicht so unbedingt identifiziere, aber Vertrauensarbeitszeit, ja. das klingt für mich irgendwie so ein bisschen altbacken, Vertrauensarbeit. Das klingt für mich wie Gleitzeit. Passt bei uns, finde ich, vom Mindset nicht. Aber so ist es im Grunde. Ja, unsere Mitarbeiter können im Grunde ihren Tag und ihre Woche frei gestalten. Die Realität oder die Praxis ist natürlich so, dass du trotzdem irgendwie einen festen Block hast. Aber im Grunde sagen wir auch immer, also mir ist es egal, ob ihr morgens um 7 anfangt und schon mal Admin macht und dann, wenn eure Kunden aufstehen, macht ihr eure Termine, so wie es für die Kunden passt. Ganz am Anfang haben wir auch Termine irgendwie noch sehr spät abends möglich gemacht oder auch mal am Wochenende. Das hat sich jetzt durch die Größe ein bisschen eingedampft wieder. Ne? Das normalisiert sich schon ein Stück weit auch von alleine. Aber im Grunde können unsere Mitarbeiter arbeiten, wann sie möchten. Und im Außendienst ist man da ein bisschen eingeschränkt durch die externen Faktoren, also ich sag mal die Kunden und die Termine. Aber unser Innendienst zum Beispiel, ich kriege regelmäßig auch mal Nachrichten, dann irgendwie um 12:30 es sind junge Mütter, und wenn die Kitas dann zu haben und die Kinder zu Hause sind, dann setzen sie sich halt auch mal abends von 10 bis 12 an Schreibtisch und machen auch ihre Arbeit. Und das hat für uns keine Auswirkung. So. Und am Ende, ja, Kontrolle ist trotzdem immer auch so ein Stück weit ein hilfreicher Faktor, aber im Sinne von, okay, sind wir auf Kurs. Das ist die Kontrolle. Also wir machen jetzt keinen Blindflug oder irgendwie Flugaufsicht, sondern wir setzen uns schon hin. Also ich setze mich jedes Jahr hin, Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, je nachdem, wie ich gerade im Flow bin, und setze mich schon hin und gebe eine Zielvorgabe fest. Also wir haben ein Teamziel als Unternehmen, weil wir eben auch nicht incentivieren wollen, dass unsere Mitarbeiter gegeneinander arbeiten und sich dann Kunden nicht zuschieben, weil es geografisch Sinn machen würde, einfach nur damit die Zahlen irgendwie bei einem selber besser sind. Das möchte ich halt vermeiden. Deswegen haben wir ein Teamziel. Ich bin ein bisschen inspiriert bei Porsche, da ist es auch so, die zahlen einen Teambonus und der ist gleich für alle Mitarbeiter. Und so haben wir es quasi auch aufgebaut. Also wir haben ein Teamziel und das verfolgen wir jeden Monat. Man könnte jetzt sagen, das sind OKRs. Im Grunde ist es das. Wir haben jetzt, es ist nur eine OKR in dem Fall, die wir uns anschauen. Die hat uns aber in den letzten 4 Jahren total simpel und effizient geholfen, auf Kurs zu bleiben. So, und da gucken halt einmal im Monat, schaue ich, okay, sind wir bei unseren Versorgungen auf Kurs. Wenn das passt, okay, fein. Zweite Komponente, die ich mir anschaue, sind die Zeiten. Und da kommt es wieder irgendwie zurück auf Vertrauensarbeitszeit oder Vertrauensbasis. Wir haben jetzt kein Stempeltool, ne? Also du kannst Bonds jetzt nicht stempeln oder so, sondern ich habe ein relativ simples Tool selber gebaut in Google Sheets, wo wir die Zeiterfassung machen. Und die macht jeder für sich. Also die ist auch da relativ simpel gehalten vom Setup, weil am Ende kann ich die Zeit nicht kontrollieren. Und jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin sollte möglichst realitätsnah die Zeiten eintragen. Und das vermittle ich auch immer so. Es ist nicht für mich. Also ich gucke einmal im Monat da drauf, schaue mir die Durchschnitte an und schaue, okay, ist das im Rahmen? Wenn es zu wenig ist und wir erreichen unsere Ziele, okay, fein, good for you, dann bist du gut organisiert im Zweifel. Wenn wir unsere Ziele erreichen, aber das nur mit 10 Überstunden geht, jede Woche, haben wir ein Problem. So, und deswegen, Vertrauen ist eigentlich gar nicht unbedingt für mich wichtig, dass sie es richtig ausführen, sondern eigentlich für unsere Mitarbeiter, weil sie damit mir einen wichtigen Indikator geben, okay, wie ist die Auslastung? Und das bringt mir dann nichts, wenn sie immer weniger Stunden reinschreiben, als sie eigentlich machen. Und es bringt mir nichts, wenn sie mehr reinschreiben, als sie eigentlich machen, weil dann sehe ich das in der Auslastung, dann passt das irgendwie nicht. Und wenn man wachsen will und auch individuell wachsen will, dann ist das eine schlechte Grundlage. Deswegen muss es möglichst transparent und möglichst realitätsnah eingetragen werden. Aber nicht eben durch Kontrolle, sondern eher durch das Verständnis dafür, warum ist es wichtig, dass ich das richtig eintrage. Und mit den beiden Faktoren oder OKRs, wenn man jetzt so will, hat man schon eine ganz gute Stellgrößen, um zu sehen, ob wir auf Kurs sind und eben ja Vertrauen zu unterstützen. Weil nur Vertrauen, das wäre dann ein bisschen Blindflug, das ergibt keinen Sinn, aber ja, wir haben so lose Leitplanken aufgebaut oder relativ weite Leitplanken und denen kann man sich ziemlich frei bewegen.
Ja, und ich meine, am Ende ist es dann ja auch Vertrauen durch Klarheit, ne? Also ich finde ja auch OKRs habe ich ja auch in großen Konzernen mit eingeführt. Ich finde auch, dass man sich nicht so streng da dran halten muss, sondern am Ende braucht es eben ja eine Vision und am besten Fall kommt die von der Geschäftsführung. Und auch nur dann kann es eigentlich funktionieren. Jeder kann ja seine eigenen Ziele daran ableiten. Und wenn ihr eben im Vorhinein Menschen einstellt, die so intrinsisch auch motiviert sind, eigene Ziele zu verfolgen und wissen, in welchem Rahmen sie die erfüllen dürfen, zu welchen Zeiten, dass sie da die Freiheit haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Schritte ist, die euch da so geholfen haben. Ein Problem haben wir in Deutschland ja auf jeden Fall, das sage ich auch mal wieder, wir haben viel zu wenig Ziele und viel zu wenig Vorgaben und viel zu wenig Klarheit, vor allem in den Konzernstrukturen. Und deswegen, was mich da interessieren würde, auch durch deine Erfahrung, die du ja auch in sehr großen Unternehmen gesammelt hast, wenn du als Führungskraft jetzt über die letzten Jahre schaust, was sind so die Sachen, die du vielleicht deinen Boomer-Chefs, Chefinnen, den Konzernen, wo du gearbeitet hast, empfehlen würdest? Weil ich meine, da kannst du nicht mit dem Vorschlaghammer kommen, ne? Wo du sagst, ey, das wäre was, das hilft nicht nur jungen, dynamischen Unternehmen wie uns, sondern das hilft eigentlich jedem Unternehmen, anders zu führen und ja, über sich hinauszuwachsen.
Also gerade mit Blick auf die Ziele ist meine, also die Erfahrung, die mir direkt in den Sinn kommt, ich denke jetzt gerade an, weil du es angesprochen hast, an Konzern zurück, und ich weiß noch im Konzern, das war noch Telekommunikation, also auch sehr tradiertes Unternehmen, und da gab es halt unfassbar viele OKRs und Ziele und KPIs, und
das gibt's auch,
ich fand es damals schon schwierig als ich sag mal aus Beraterbrille, wo man ja eigentlich vermuten würde, okay, da hat man schon mal einen guten Überblick, fand ich sehr, sehr schwierig, das zu greifen. Also was tracken wir eigentlich gerade alles, und dann, okay, so what? Also was bringt das jetzt, ne? Und wenn wir jetzt hier 1% drunter liegen, was ist eigentlich die Implikation daraus? Also, und das ist ja eben auch das, warum ich das bei uns seit 4 Jahren eigentlich nicht geändert habe, weil ich muss das nicht overengineeren, ne? Also das funktioniert, es gibt mir eine sehr, sehr gute Richtung vor, ob wir auf Kurs sind oder nicht, obwohl es nur so eine ganz simple Metrik ist. Aber am Ende ist es eine Metrik, die leicht verständlich ist, die versteht jeder bei uns im Team. Also jeder weiß, okay, daran können wir uns orientieren, und da wissen wir alle, okay, wir sind auf Kurs oder nicht. Also die ist erstmal sehr, sehr simpel und die ist sehr, sehr zielgerichtet. Also die ist sehr nah an dem, was wir machen. Das heißt, es ist auch sehr, sehr einfach, dagegen zu steuern. Das heißt, wenn wir jetzt, ich sag jetzt mal, das Versorgungsziel, was wir haben oder was wir uns setzen, entweder liegen wir da drüber, okay, cool, dann machen wir einiges richtig. Wenn wir drunter liegen, dann wissen wir aber ziemlich klar, okay, was sind jetzt die Stellschrauben? Also ich glaube, das ist das, was ich mitgeben würde, oder was ich wichtig finde, ist, dass man erstmal nicht zu viele OKRs oder Ziele hat, sondern die Ziele, die man setzt, müssen leicht verständlich sein. Die müssen auch gut messbar sein, logischerweise. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Verständnis im Team und sie leicht übersetzbar sein müssen. Also übersetzbar im Sinne von, okay, was heißt das jetzt, wenn mein Ziel irgendwie verfehlt wird? Was sind die Implikationen dafür? Also was sind die Stellschrauben daraus? So, im besten Fall greifen die Ziele dann auch ineinander, ich sag mal, fachbereichsübergreifend. Das ist bei uns jetzt auch noch sehr rudimentär, weil im Grunde haben wir nur 3. Also einmal das operative Geschäft, dann Marketing und, ich sag mal, Finance Controlling. Aber die Ziele haben wir schon auch angeglichen jetzt. Das habe ich auch gemerkt, vor 2 Jahren haben wir angefangen, Marketing aufzubauen. Jetzt als konkretes Beispiel, da haben die Ziele gegeneinander gearbeitet oder nicht zusammengearbeitet zumindest. Und das haben wir dieses Jahr stark angeglichen. Und dann merkt man auf einmal auch so, da bauen sich halt Synergien auf, wenn die Ziele auch fachübergreifend abgestimmt sind. Also das ist, denke ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Also diese einheitliche Ausrichtung der Ziele, die Messbarkeit und die Übersetzbarkeit wären so die Punkte, würde ich sagen.
Wenn du jetzt mal deine Branche guckst und auch dein Team dir anguckst, dann wäre meine These, die sind das ja alle nicht gewohnt, so zu arbeiten, wie ihr jetzt arbeitet. Also das ist ja ein Ansatz wie ein Startup in der ganzen modernen Industrie. Digitalprodukt passt eigentlich erstmal auf den ersten Blick nicht in die Art und Weise rein, wie wahrscheinlich klassisch Sanitätshäuser geführt wurden. Das ist ja Chance und Risiko zugleich. Wie gehen deine Leute damit um?
Ja, ich frage mich manchmal, ob die denken, dass ich verrückt bin.
Headline schon mal.
Was ich auf jeden Fall gemerkt habe, das Vertrauen, was ich den schenke, das kriege ich auch zurück. Das ist, glaube ich, halt keine Einbahnstraße. Das ist im Leben einfach so. Und am Ende ist es so, wir sind alle Menschen und wir haben alle irgendwie ähnliche Bedürfnisse oder gleiche Bedürfnisse, zumindest gleiche Grundbedürfnisse. Und das ist ganz unabhängig erstmal von Arbeit, würde ich sagen. Also das, was wir machen, ich hab natürlich eine Vision, wo wir hinwollen, und legt er sehr viel bei allen Veränderungen jetzt immer auch sehr viel Wert auf Change Management. Also ich beziehe das Team früh mit ein, hole mir früh Stimmen aus dem Team und verteste Sachen und höre mir Meinungen an und am Ende setzen wir auch nur Sachen um, wo ein spürbarer Mehrwert ist. Also auch jetzt Thema KI, ich probiere da viel aus, aber wir implementieren jetzt nichts, wo ein klarer Mehrwert ist, einfach nur for the fun of it, um dann zu merken, ach ja, nee, ist doch irgendwie Quatsch und jetzt schrauben wir das wieder zurück. Es gibt schon Sachen, die wir schnell auch verändern, wo wir schnell lernen, ob so softwareseitig, die wir dann anpassen, wo das eine Herausforderung ist fürs Team. Aber am Ende hilft mir, du hast es im Intro kurz gesagt, Michael, also ist stärkenbasierter Ansatz. Ne? Das haben wir durch dich mitgelernt, das kann ich ja auch ruhig sagen, dass wir im Team so arbeiten, aber nicht, weil wir uns kennen und aus Goodwill, sondern einfach, weil ich davon im Kern noch überzeugt bin, dass ein Team stark macht. Und das merkt man jetzt einfach. Wir machen das jetzt seit fast 2 Jahren oder 1,5 Jahre sind es jetzt. Aber am Ende sind wir alle Menschen und wir haben alle irgendwie ein Stärkenprofil, was uns in jedem Bereich irgendwie hilft. So, und das merken wir gerade auch im Team ganz stark, dass jeder kann arbeiten und jeder hat auch, ich behaupte mal, irgendwie Lust zu arbeiten, auch wenn es statistisch vielleicht nicht so ist. Das arbeitet halt jeder anders und jeder hat andere Stärken, die er anders einsetzen kann. Und ich glaube, das ist das, wo Führung eben wichtig wird, zu erkennen, okay, wer hat jetzt welches Profil und wen kann ich für was einsetzen, wo ich vielleicht vorher noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Ne? Also es schlummert ja ganz viel Wissen in jedem meiner Teammitglieder für andere Dinge, die ich vielleicht ganz anders sehen würde. Und das, ich glaube, das ist zum einen irgendwie Vertrauen ins Team, aber eben auch Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, also dieses erstmal individuell wachsen und sich mit sich auseinandersetzen und dann eben darüber neue Dinge bauen am Ende des Tages. Also ja, es ist für die Branche vielleicht oder im Handwerk vielleicht nicht üblich, irgendwie so einen digitalen Ansatz zu haben. Das sehe ich auch um uns herum. Da sind aber noch ganz andere Herausforderungen, die ich auch in anderen Handwerksbetrieben sehe. Führung, Kultur, ganz unabhängig von irgendwie Digitalisierung und Prozessen. Da sind wir, würde ich sagen, ganz objektiv, haben wir einen anderen Ansatz zumindest. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt weiter sind, aber wir haben auf jeden Fall einen ganz anderen Ansatz. Und auch hier würde ich sagen, so der Erfolg gibt uns da recht, weil so das Klima im Team ist durchweg eigentlich sehr, sehr gut. Und wir haben irgendwie sehr viel, eine sehr, sehr gute Vertrauensbasis, sehr viel Sicherheit, die eben auch zulässt, über Veränderungen offen zu sprechen, über Unsicherheiten und vielleicht auch Sorgen und Ängste. Und ich glaube, das ist am Ende das, was wichtig ist, was auch eben möglich macht, digital sich auszurichten und anders Sachen anzugehen. Das ist am Ende Verständnis. Also wenn ich meinen Mitarbeitern verständlich machen kann, dass, obwohl wir jetzt gerade vor einem Jahr eine Software eingeführt haben und das ja irgendwie aus Change Management sich eine Herausforderung ist, die jetzt, sag mal, überspitzt, nach einem Jahr wieder über Bord zu schmeißen, klingt eigentlich erstmal verrückt. Aber wenn man verständlich machen kann, jedem bewusst machen kann, ey, das ist aber ein richtiger Schritt, dann ist das was anderes, dann kann jeder mitziehen. Aber ich kann nicht erwarten, dass jemand was nicht versteht und mir blind vertraut, genauso wie ich nicht blind vertrauen kann. Die müssen natürlich auch irgendwie einen Mehrwert sehen, jeder Einzelne. Und das geht von Prozessen bis hin zu den einfachsten Anpassungen irgendwie in Meetings oder in Kommunikation.
Ja, total. Und ich meine, du sprichst schon von Digitalisierung, was in eurer Branche, also jeder von euch Zuhörenden, der mal in einem Sanitätshaus war, weiß, glaube ich, wie der Status quo ist. Also ich will nicht wissen, mit welchen Systemen da gearbeitet wird, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber ist einfach eine nicht digitalisierte Branche. Dementsprechend ist das ja schon mal ein Novum. Und jetzt kommt natürlich nochmal mit künstlicher Intelligenz nochmal ein ganz, ganz neuer Punkt dazu. Ne? Und ich meine, wir haben zusammen damals ein Codecamp gemacht, Torben. Wir haben zum Glück nach dem Studium irgendwie Programmieren und Data Science gelernt, was uns, glaube ich, ein bisschen trägt durch die aktuelle Zeit und diese Themen jetzt die nächste Transformationswelle. Aber was ist da so deine Perspektive, KI jetzt mit an Bord zu holen? Also das auch eben in ein Team einzuführen, was vorher gar nicht so wirklich digital war. Ich habe ja das große Privileg, dass ich euch da im Marketing ein bisschen unterstützen darf und habe unfassbar viel Spaß, weil du eben den Leuten den Freiraum lässt, sich da auszuprobieren, ihren Stärken zu arbeiten. Aber ja, wie ist so da deine Perspektive und was würdest du da vielleicht auch Leuten empfehlen, jetzt, die vielleicht in der Branche sind, die damit noch gar nicht so konfrontiert war, aber wie du jetzt sich das Thema aktiv auch annimmt und das mitbegleitet.
Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung für die Branche. Also ja, es gibt noch das Faxgerät ist eigentlich noch Usus. Ne? Es gibt noch in ganz vielen Bereichen das Faxgerät, um mal kurz den Digitalisierungsstand aufzuzeigen. Ja. Es gibt natürlich auch größere Unternehmen, die deutlich weiter sind, die auch wirklich tolle Landschaften aufgebaut haben. Aber es gibt eben mehr als 5000 Sanitätshäuser in Deutschland. Und ganz viele davon sind, ich sag mal, so klassische Handwerks-Ein-Mann-Betriebe mit einer Filiale oder so. Da ist das, glaube ich, im Großteil noch kein Thema. Aber ja, also Thema KI ist mit Sicherheit auch für uns total relevant. Wie wir schauen uns das auch in verschiedenen Schritten an. Auch hier, finde ich, muss man im Kern sich die DNA bewusst machen von dem, was man eigentlich macht. Also wir sind ein Handwerksbetrieb. Und jetzt das Handwerk aus der Arbeit rauszunehmen, wäre, glaube ich, der falsche Ansatz, weil das ist ja auch irgendwie das, was unser Team möchte. Ne? Also jeder, der bei uns arbeitet, ich sage mal zumindest im Außendienst, die aktiv bei den Kunden sind, lieben das Handwerk. Also, und auch der Kontakt bei uns, das Messen ja eine physische Sensation auch einfach. Ich finde, es macht schon einen Unterschied, ob du, wir arbeiten mit einem Maßband, ob du von Hand vermessen wirst und da irgendwie ein physischer Kontakt entsteht oder ob jemand mit einem Tablet um dich rumläuft und dich scannt. Das ist auch ein emotionaler Faktor einfach. Und das schaue ich mir schon auch mit an, was sinnvoll ist und was eben möglich ist. Und wenn man jetzt heute guckt, ich meine, ihr wisst, wie schnell die Entwicklung vorangeht. Das, was heute möglich ist, war vor 2 Jahren noch nicht möglich. Und das macht aber eben auch viel möglich, weil man muss sich nicht auf die großen Trends stürzen, sondern ich schaue eher so, wie kann man sinnvoll um den Kern unserer Arbeit herum digitalisieren und automatisieren und KI einsetzen. Und da gibt es eben viele Hebel, die man bewegen kann, um wirklich Arbeit einfacher zu machen und KI so einzusetzen, auch in, das ist jetzt ganz konkret, ohne dass ich die in einem Jahr wieder irgendwie komplett neu aufsetzen muss, sondern an Stellen einsetze, wo die mir jetzt wirklich einen Mehrwert schafft. Und das dauert halt im Zweifel ein bisschen. Dafür muss man seine Prozesse sehr, sehr gut kennen, glaube ich. Dafür muss man seine Kundenbedürfnisse gut kennen. Und dafür muss man sein Team gut kennen. Also ich glaube, damit würde ich erstmal anfangen, bevor ich überhaupt irgendwas in Richtung, ich muss jetzt KI implementieren, denke. Sondern wenn man an dem Punkt ist, dann würde ich erstmal noch einen Schritt zurück machen und erstmal gucken, wie sehen eigentlich meine Prozesse aus? Was sind die Bedürfnisse und was sind die Pain Points bei meinem Team? Also was ist für die stressig im Alltag? So, das ist einfach ganz wichtig zu wissen, weil ich habe eine ganz andere Vision, was geht und was man umsetzen kann und was vielleicht auch cool wäre, weil boah, jetzt kann man sich irgendwie Videos erstellen mit KI und seinen Mail-Postfach automatisieren und seinen Kalender irgendwie zusammenfassen lassen. Das sind für mich, das sind irgendwie Gimmicks. Also wenn du deinen Kalender nicht im Griff hast, dann hast du, glaube ich, ganz andere Probleme. und wenn du dein E-Mail-Postfach, wenn du davon eine KI brauchst, die das für dich zusammenfasst und dir einen Reminder schickt, dann hast du vielleicht ein oberflächliches Problem gelöst, aber am Kern bist du noch nicht am richtigen Punkt, weil ich glaube, im Kern musst du erstmal gucken, was sind wirklich Pain Points für das Team, jetzt für ein Unternehmen gesprochen und was sind Prozesse und was ist prozessseitig auch vielleicht einfach schlecht aufgebaut oder krumm gewachsen. Ne? Das ist bei uns auch so. Also bei uns sind Prozesse 4 Jahre lang gewachsen und schnell gewachsen und irgendwann ist wie bei einer Pflanze, die muss man halt irgendwann mal wieder zurechtstutzen oder irgendwie neu einstielen, damit es weiter wachsen kann. So, und das ist, glaube ich, eine wichtige Grundsatzfrage für, wie setze ich KI ein, bevor ich KI überhaupt einsetze.
Ja, mega. Also Torben, du bist wie immer mein Lieblingsbeispiel für alles, was ich predige. Danke, obwohl ich es dir gar nicht immer erzähle. Danke, dass du das machst. Ich werde aber jetzt diese Folge weiterleiten in verschiedenen Timestamps, falls mich Leute Themen zu all diesen Dingen fragen, die du uns heute mitgegeben hast. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du das so offen mit uns teilst. Und ich finde das ganz beeindruckend, weil auch in eurer Branche kommen ja rechts und links irgendwie jetzt natürlich auch Konkurrentinnen, die sehen, oh, das funktioniert, das ist cool, was ihr macht. Und ich denke mir immer so, ja, und trotzdem sitzt du hier und erzählst genau, was ihr macht, weil du wirst es immer besser machen, du wirst immer weiter iterieren, du hast ein tiefes Interesse an deiner Arbeit, an deinem Team, an den Menschen, für die du arbeitest, mit denen du arbeitest, und das ist für mich eine große Freude und Ehre, mit dir befreundet zu sein, das begleiten zu dürfen und ja, dass du da so ein Vorbild bist. Also danke dafür und vielleicht jetzt kurz zum Wrap-up, weil zumindest Zoomer meets Boomer wollen wir immer unter einer Stunde halten, auch wenn ich das hier 5 Stunden machen könnte. Was sind so vielleicht die 3 wichtigsten Learnings über Führung, über all das, was du bei Arbeit gelernt hast, die du vielleicht schon mit 18 für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer gerne schon gewusst hättest, die dir das Leben ein bisschen einfacher gemacht hätten. Auch wenn deine Reise wahrscheinlich genau das war, was dich hier hingebracht hat. Aber wenn du gerade sozusagen mal ein Studium starten würdest, was wären die 3 wichtigsten Learnings, die du gerne früher gewusst hättest?
Muss ich einmal kurz drüber nachdenken, damit ich nicht das irgendwas rausposaune.
Das ist absolut fair. Ich kann schneiden.
Ich glaube, ein ganz wichtiges Learning ist, es klingt so ein bisschen plakativ, aber trust the process, ne? Also so ein bisschen drauf vertrauen, auf das, was dein Bauchgefühl dir sagt und irgendwie mutig zu sein, Sachen zu auszuprobieren, ist ganz wichtig, weil bei uns ist es, wie es irgendwie auch im Einstellungsprozesskriterium ist, das Bauchgefühl und ist es, glaube ich, im Leben einfach ganz, ganz wichtig. So dieses im Wandel sein und bei sich selber zu bleiben, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtiger Punkt. Also so kann man sich, glaube ich, am ehesten treu bleiben und am Ende irgendwie glücklich werden mit Arbeit. Dann aus Führungssicht ist, glaube ich, ja, Vertrauen ist auf jeden Fall key und Vertrauen ist eben auch keine Einbahnstraße. Das geht in beide Richtungen. Das gilt für, ich sag mal, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer. Nur so kann das funktionieren, irgendwie ein gesundes Unternehmen aufzubauen, ein gesundes Team aufzubauen. Weil das ist Grundvoraussetzung, das ist in unserer Zeit von heute einfach nicht mehr wegzudenken. Also ich bin natürlich jetzt als Generation Y auch, natürlich muss ich das auch sagen, ne? Das ist Thema Sinn und irgendwie Arbeit neu denken, das ist ja, hat unsere Generation sehr stark geprägt. Aber das ist aber wirklich einfach so. Und das, also das merke ich natürlich auch, dass uns das einfach antreibt. So, das ist in uns. Das Dritte ist, ja, irgendwie auch Verletzlichkeit zeigen und Verletzlichkeit im Sinne von, boah, ich verstehe das jetzt gerade nicht, und das können KPIs sein, die irgendwie zu komplex sind, weil als Führungskraft zeigst du vielleicht jede Woche die gleichen KPIs und trackst sie, und wenn dir aus dem Team aber keiner mal sagt, ey, das verstehe ich irgendwie nicht, dann bringt das nichts, ne? Also dieses Thema Verständlichkeit ist einfach super wichtig im Team dafür, dass alle in die gleiche Richtung arbeiten können, und das, was ich sage, und das kriege ich auch vom Team gespiegelt, ist nicht immer das, was beim Team ankommt. Ne? Also wenn ich jetzt mein Stärkenprofil gucke, dann habe ich so ein paar Stärken, die mir zum Verhängnis werden, weil ich auch irgendwie ein paar Schritte weiter denke und zu schnell denke und dann mit neuen Informationen auch mal wieder was ich gestern gesagt habe, wieder über Bord werfe. Aber nicht, weil das auf einmal, weil ich sprunghaft bin, sondern weil ich neue Informationen habe. So sehe ich das aber. So, und mein Team kann das aber vielleicht, sieht das ganz anders oder fragt sich dann, hey, warum ist das denn jetzt so? Also Verletzlichkeit zeigen im Sinne von vielleicht auch mal Mut haben, sozusagen, wenn man was nicht versteht oder wenn es nicht klar ist, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das muss man vorleben, glaube ich, als Führungskraft, damit das Team das irgendwie mitlebt, dann adaptiert man das schon so ein bisschen. Aber ich glaube, so, sind so 3 Punkte, die mir jetzt in den Sinn kommen würden, mit denen man schon ganz, ganz viel bewegen kann und die ich, wenn ich zurückgucke auf die letzten Jahre, bei uns einfach eine große, große Auswirkung hatten.
Mega. Torben, ich küsse dein Herz. Danke dir für diese wundervolle Folge. Danke für deine ehrlichen Antworten, für die Klarheit. Und freue mich, dass ich privat die weiter mit dir führen darf und hoffentlich auch nochmal in einem Podcast, vielleicht auch in schriftlicher Form. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Und ja, dann wünsche ich dir einen
Schabernack zu haben.
I hope so. Danke dafür.
Vielen Dank.
Zuhörenden wünsche ich eine wunderschöne Woche, wo auch immer ihr gerade seid. Hoffentlich ist es sonnig und schön. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne mit 5 Sternen.
Oder 6.
Und mit 10 Stern-Gästen wie Torben, wenn ihr super Leute habt, mit denen wir uns unterhalten sollten, schickt sie uns rüber. Jetzt gehabt euch wohl.
Ganz vielen Dank.
Grüße.
Und bis ganz bald.
Danke. Macht's gut. Tschüss.